Herzlich willkommen zu Finanzrauschen Recht auf Frequenz, dem Podcast von DGNEX Solution. Mein Name ist Sandra Antakli und ich begrüße heute den Unternehmer und Autor Wolfgang Pachali. Bei Ihrem letzten Besuch, Herr Pachali, bei uns im Podcast ging es um Ihr neues Buch Evolve Management, das Sie mit Ihrem Co-Autor Günther Althaus veröffentlicht haben. Da ging es um ganz verschiedene Aspekte, die Sie im Buch behandeln, und wir haben seither viele Rückfragen und auch positive Rückmeldungen erhalten. Daher möchten wir mit Ihnen noch einmal detailliert den einzelnen Aspekten des Buches widmen. Und mit dieser Folge starten wir dann auch eine vierteilige Serie rund um das Thema Führung und Unternehmenskultur.
Ja, vielen Dank, Frau Antakli. Auch ich freue mich sehr, wieder hier bei Ihnen zu sein und insbesondere natürlich, dass Sie Feedback bekommen haben und wir uns heute mit diesem Feedback beschäftigen können.
In unserer ersten Folge soll es heute darum gehen, wie die Beratungsresistenz von Managerinnen und Managern und Führungskräften umgegangen werden kann und Kritik und unangenehme Wahrheiten wirklich ankommen. Das ist ja ein super spannendes Thema schon gleich zum Anfang. Herr Pachali, Sie sprechen in Ihrem Buch Evolve Management von den sogenannten Hofnarren in diesem Zusammenhang. Was ist denn darunter zu verstehen?
Unter Hofnarren verstehen wir Menschen, die Augen öffnen, Menschen, die Tabus entlarven, die so blinde Flecke beseitigen, die es in den Unternehmen gibt. Und unsere Kunden sprechen häufig davon, das ist das schlechte Gewissen oder es ist die gute Fee, eins von diesen beiden.
Brauchen wir denn dann in Politik und Wirtschaft mehr Hofnarren?
Also die moderne Art des Hofnarren, des Infragestellens des Bestehenden, brauchen wir mit Sicherheit mehr Hofnarren in Wirtschaft und in Politik. Es geht einfach darum, das Wort Ehrlichkeit und Respekt für andere Meinungen wieder in den Fokus zu stellen, das als eine konstruktive Kraft eben anzusehen und damit so ein bisschen dieser Tendenz der Isolation und auch des Realitätsverlustes einfach frühzeitig entgegenzuwirken.
Das heißt also, dass die Hofnarren an sich schon eine schwierige Position haben, weil sie ja Wahrheiten ausdrücken und ansprechen, die vielleicht gar nicht unbedingt gehört werden wollen und die aber auch sehr stark gebraucht werden, weil es eben immer mehr so ist, je weiter man eben nach oben kommt, desto weniger hört man diese Wahrheiten und desto mehr, vielleicht auch gar nicht mit Absicht natürlich, aber desto mehr auch abgekapselt ist man von dem, was die anderen Menschen, die sich so in dem Unternehmen befinden, denken.
Deswegen haben wir ja diesen historischen Begriff des Hofnarr gewählt. Im Unterschied zu heute hat man sich damals einen Hofnarr gehalten. Also man hat ihn gewollt. Ja, heute ist es so, dass diese Personen nicht unbedingt gleich im positiven Licht sehen, weil sie eben unangenehme Wahrheiten aussprechen, weil sie grundlegende Kritik einfach äußern. Und verantwortliche Unternehmenslenker sollten ja auch die Schattenseite ihres Handelns betrachten. Und das war ursprünglich mal die Aufgabe eines Hofnarren.
Hofnarren sind jetzt wichtig, weil es auch in den Unternehmen unübersichtlich geworden ist. Es ist unplanbar geworden, auch eben für das Management. Denn auch da ist es ja, das ist ja das, was in den Unternehmen sehr häufig jetzt auch thematisiert und diskutiert wird. Das ist unplanbar geworden. Und da sagen Sie, gerade dazu passt jetzt diese Rolle des Hofnarren?
Also die Unternehmer erkennen ja selbst, dass sie abgeschirmt werden. Ist ja nicht so, dass sie das verneinen. Sie merken auch, dass ihnen immer seltener Kritik zugespielt wird. Ja, und wenn sie an die Führungsspitze angekommen sind, spüren sie das eigentlich am deutlichsten, ja, dass ihnen diese ehrlichen Sparringpartner, die auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren können, dass die ihnen einfach fehlen. Ja, und damit verbunden ist natürlich, dass je älter Menschen werden, eine gewisse Lern- und Beratungsresistenz einfach da ist. Und diese blinden Flecken in der Wahrnehmung werden natürlich, je höher man steigt in der Hierarchie, größer und größer. Und der Hofnarr hat genau diese Aufgabe, diese blinden Flecke eben wieder aufzulösen.
Allerdings ist es ja auch so, dass es nicht leicht ist, Kritik anzunehmen. Also das Gefühl kennen wir ja alle. Wenn wir Kritik zu hören bekommen, dann gefällt uns das nicht unbedingt. Das gilt sicherlich auch für Managerinnen und Manager, die ja auch in der Position sind, weil sie überzeugt von ihren Lösungen sind, von ihren Gedanken und ihren Entscheidungen, die sind ja auch richtig, sonst wären sie nicht in der Position, umgeben die sich dann nicht viel lieber mit Bewunderern?
Absolut. Ich wurde kürzlich in einem Interview gefragt, ob nicht diese Egozentriertheit gerade der Grund ist, warum sie dort angekommen sind, ja, in der höchsten oder höheren Führungsposition. Das ist diese Dualität. Auf der einen Seite müssen sie so sein, dass sie relativ schnell erfolgreich sind, und auf der anderen Seite steckt genau da drin die Gefahr. Ich vergleiche das immer mit, was ist Salz? Salz ist ein Nahrungsmittel, aber in einer zu hohen Dosis ist es Gift. Und genauso ist es auch hier in der Situation, ja. Dieses Ego-Verhalten ist gut, das Abschirmen ist auch gut, ja, der Tunnelblick ist auch gut, aber er hat halt auch ab einer gewissen Dosis seine Gefahr. Und jetzt sind wir wieder bei dem Hofnarr, der eben genau diese Gefahr erkennt und beim Namen nennt.
Wenn der Start allerdings ein schwieriger ist, weil man sich eben lieber mit Menschen umgibt, die der gleichen Meinung sind, wie können dann diese Hofnarren in Unternehmen etabliert werden?
Das Wort können. Es geht nicht um Können. Können ist überhaupt kein Problem. Ist die Frage, ob wir es wollen. Ja, ich hatte das ja an dem Beispiel verdeutlicht, dass man sich früher einen Hofnarr gehalten hat, ganz bewusst gehalten hat. Im Moment sehe ich die Situation, dass selbst bei bescheidenen und geerdeten Menschen das nicht unbedingt der Fall ist. Ja, also der Hofnarr wird ja nicht geliebt. Schon gar nicht wird er bewusst eingesetzt. Ja, sondern man toleriert ihn vielleicht im günstigsten Fall. In der Mehrzahl der Fälle lehnt man ihn sogar ab. Ja, sieht man in ihm den Kritiker, der die eigene Position gefährdet. Ja, und genau umgekehrt sollte es eigentlich sein. Es ist eigentlich ein Stabilisator der eigenen Position.
Auch in der Presse ist ja in letzter Zeit immer häufiger zu lesen, dass wir mehr Störerinnen und Störer brauchen, also Menschen, die unbequeme Fragen stellen, um so die Entwicklung eines Unternehmens voranzutreiben. Aber ja, brauchen wir diese Störer wirklich? Wollen wir sie wirklich?
Wir haben diese zwei Worte ganz bewusst gewählt. Also auf der einen Seite den Begriff des Hofnarr und auf der anderen Seite den Begriff des Störers. Weil dieser historische Begriff natürlich auch ein bisschen ablenkt. Ja, während der Begriff Störer, das ist das, was gefühlsmäßig ankommt bei denen, die mit einem Hofnarr zusammenarbeiten. Ja, nämlich dieses Unangenehme, diese Angst vor dieser grundsätzlichen Infragestellung, die von einem Störer praktiziert wird. Ein Störer wird immer dann so genannt, wenn er Tabus öffentlich macht, ja, wenn er sie aufbricht. Ja, er wird immer dann als Störer bezeichnet, wenn er Veränderungen einfordert, zu denen man zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit ist. Und natürlich, wenn der Unternehmer merkt, dass hier eine Beharrlichkeit, eine Beharrungsstarre eingetreten ist und er spricht das an, dann ist es unbequem. Und deswegen wird dieses Unbequeme mit dem Begriff Störer assoziiert.
Schaden sich Störer oder auch Hofnarren denn nicht selbst, wenn sie diese unbequemen Fragen stellen und eben den Ablauf stören? Also gerade bei der eigenen Karriere?
Ja, sie stören sich definitiv, ja, aber es liegt in ihrem Naturell. Ja, sie würden sich verbiegen, wenn sie es nicht tun würden. Also insofern haben sie keine Angst davor, dass sie stören und dass ihnen dann der Wind ins Gesicht bläst. Nein.
Wie kann man denn erfolgreich stören?
Also wir beobachten, dass die erfolgreichen Störer, also die nachhaltig erfolgreichen Störer, ich würde sie gerne abgrenzen von den Nörglern, ja, das ist eine andere Kategorie, die arbeiten mit sehr starken Bildern, mit Assoziationen, mit überzeugenden Geschichten. Also sie verstehen es, eben jetzt nicht nur die Wahrheit, in Anführungsstriche, die harte Wahrheit auszusprechen, sondern sie verstehen es, in eine verträgliche Sprache zu transportieren. Also so, dass die Menschen mitgehen. Da ist für mich der Unterschied eben zum Nörgler. Ja, der Nörgler will die Provokation. Der Störer will ja eigentlich eine Lösung erarbeiten. Er legt ja den Finger nur in die Wunde, damit eine Lösung eben entwickelt wird. Also wählt er automatisch eine Sprache, die auf der Gefühlsebene stärker ist, damit er auch andere findet, die mit ihm gemeinsam dann diesen Weg gehen.
Das heißt, wichtig für Störer ist zum einen, eine Sprache zu finden, die bei der Zuhörerin und beim Zuhörer ankommt, und gleichzeitig aber auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die Fälle des Störers unterstützen, richtig?
Absolut. Also Störer suchen, im Unterschied jetzt wieder zum Nörgler, suchen sie die Verbündeten. Sie wissen ganz genau, sie brauchen Mehrheiten. Ja, keine Veränderung im Unternehmen wird ohne Mehrheiten realisiert. Und das heißt natürlich automatisch, sie werden sich auf die Suche machen, und werden versuchen, Verbündete zu finden, Mitdenker zu finden. Sie werden andere Menschen auch bewegen, etwas auszusprechen, was sie sich nicht trauen würden. Und dadurch werden sie natürlich die Koalitionen bilden. Aber diese Koalitionen sind lebenswichtig für einen Störer. Lebenswichtig im Sinne von, dass er nur so sein Ziel erreicht.
Das ist sehr naheliegend, finde ich. Gerade wenn man etwas verfolgen will, wenn man ein Ziel hat, wenn man etwas verändern möchte, sich da Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, Unterstützer zu suchen. Aber wie findet man die denn in einem Unternehmen?
Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Wir haben so ein bisschen mal, um es demjenigen leichter zu machen, so eine kleine Matrix entwickelt, indem wir sagen, es gibt Geber und es gibt Nehmer. Also Mitarbeiter, Kollegen, die eben gerne bereit sind, ihre Erfahrungen zu tauschen, weiterzugeben. Und es gibt Nehmer, die wollen eigentlich nur partizipieren. Sie wollen sich selbst in schönes Licht stellen, aber nicht unbedingt ihre Erfahrung oder ihr Know-how weitergeben, um eine Problemlösung zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder diese Einordnung, ist derjenige mir angenehm oder unangenehm? So, und daraus haben wir jetzt eine typische Matrix eben mit diesen vier Feldern. Und wir versuchen eigentlich immer, den Leuten deutlich zu machen, sortiere mal deine Leute da ein. Versuch mal rauszufinden, wer gehört denn da in welches Feld. Weil in dem Moment, wo er eingeordnet wurde, hat man es viel leichter, mit ihm auch zu arbeiten. Ja, weil dann kennt man die Chancen und Risiken, die in dieser Position eben liegen und kann sie nutzen.
Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann gibt es also in dieser Matrix angenehme Geber, angenehme Nehmer, unangenehme Nehmer und unangenehme Geber. Welche sollte man denn ansprechen am besten?
Also die kritischste Größe und die unangenehmsten sind natürlich die unangenehmen Geber. Ja, also diejenigen, die vielleicht noch einen Schritt provokativer sind, die noch einen Schritt ehrlicher sind als man selbst. Da geht's einem wie jedem anderen, den wir vorhin charakterisiert haben, der kein Hofnarr oder kein Störer haben möchte. Ja klar, sind die unangenehmen Geber, sind die, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber sie sind die produktivste Kraft. Ja, immer unterstellt, dass sie keine Nörgler sind. Das ist eine andere Kategorie, sondern dass sie wirklich den Willen haben, an einer Veränderung mitzuwirken. Dann braucht man die unangenehmen Geber. Die, die etwas aussprechen, was man selbst einfach nicht hören möchte, nicht sehen möchte. Und das dann aber nicht mehr vermieden werden kann, weil wenn es ausgesprochen ist, ist es ausgesprochen. Kann niemand mehr sagen, ich habe es nicht gewusst oder ich habe es nicht gesehen.
Also ein wunderbares Schlusswort für unsere erste Podcast-Folge der Serie. Herr Pachali, vielen Dank für das Gespräch. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie Unternehmen feststehende Paradigmen umlernen und neu denken müssen. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Finanzrauschen, Recht auf Frequenz, dem Podcast von DGNEX Solution. Mein Name ist Sandra Antakli und zu unserer zweiten Folge der Serie zum Thema Führung und Unternehmenskultur begrüße ich meinen Gesprächspartner Wolfgang Pachali.
Ja, vielen Dank, Frau Antakli. Auch ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen heute über neue Begrifflichkeiten.
In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie Führungskräfte notwendigen Wandel mit dem menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit und Beständigkeit in Einklang bringen können. Herr Pachali, Sie haben für die Titelseite Ihres Buchs Evolve Management die Begriffe Rethinking, Unlearning und New Working gewählt. Wieso?
Wir haben sie so gewählt, weil wir die Schreibweise einführen wollten, nämlich das Wort Rethinking ist das R und das E in Klammer gesetzt, bei Unlearning die ersten beiden Buchstaben und auch bei New Working. Alle drei Wörter würden aber auch ohne diese beiden Klammerfunktionen reagieren. Also letztlich geht es ja um Thinking, Learning und Working. Ja, aber es wäre zu einfach, wenn man nur dieses Wort in Frage stellen würde. Und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, es muss einen Unterschied geben zwischen Rethinking und Thinking, ja, zwischen Unlearning und Learning und zwischen New Working und Working. Und den wollten wir in diesem Kapitel herausarbeiten.
Wollen Sie mit diesen Begriffen explizit provozieren?
Eigentlich nicht, sondern wir wollten sichtbar machen, dass wir heute in einer besonderen Situation agieren. Ja, wir haben diese Unübersichtlichkeit, diese Unberechenbarkeit auf der einen Seite, die auch nicht mehr verneint wird. Also jeder sieht das so. Und auf der anderen Seite haben wir das natürliche Bedürfnis der Mitarbeiter nach einem uralten Bedürfnis, nämlich nach Sicherheit, nach Berechenbarkeit, nach Planbarkeit. Und das ist eigentlich dieser kulturelle Widerspruch, ja, der vom Management ausgehalten, aber auch gestaltet werden muss. Also wie können wir offen bleiben, wie können wir wachsam bleiben, wie können wir flexibler werden, um uns anzupassen an diese neue Situation und gleichzeitig aber das Bedürfnis nach Sicherheit, Ordnung, Planbarkeit erhalten. Und das ist das Spagat, das das Management derzeit lösen muss. Und dieses Spagat haben wir, wie gesagt, mit diesen Begrifflichkeiten versucht, eben deutlich zu machen in dieser Klammerfunktion, dass es eigentlich etwas Unnatürliches ist, aber wir es natürlich machen müssen.
Das ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, denn Menschen ziehen sich ja in kritischen Situationen, in Situationen, in denen sie sich nicht sicher fühlen, in ihren Erfahrungskokon zurück, also in ihre Wohlfühlzone.
Das ist das natürlichste Bedürfnis überhaupt, ja. Wir wollen in unseren Ansichten bestätigt werden. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen uns aufgehoben fühlen. Und genau das, dieser Schutz der eigenen Welt, die sehen derzeit viele Mitarbeiter in Gefahr. Nicht unbedingt gleich in Arbeitsplatzverlust oder solchen Begrifflichkeiten, sondern in dieser viel natürlicheren Form, ja. Sie fühlen sich durcheinandergewirbelt. Sie fühlen sich unsicher, was die Prognosen angeht, was die wirtschaftliche Entwicklung eben angeht. Und auf der anderen Seite, wenn Sie die Medien betrachten, da wird verharmlost, verdrängt, dramatisiert, beruhigt, heruntergespielt. Also das genaue Gegenteil eigentlich wird vorexerziert, was die Mitarbeiter erleben. Und wir müssen zurück auf diese Tagesordnung. Ja, wir müssen sichtbar machen, dass wir den Menschen helfen müssen, diese Unsicherheit zu verarbeiten, damit sie das Gefühl der Sicherheit bekommen. Aber das können wir nicht, indem wir Wahrheiten auf Raten oder so in kleinen verdaulichen Häppchen den Menschen diese Situation darstellen. Sie müssen ihnen einfach helfen, wirklich zu verinnerlichen, dass das keine Gefahr ist, wenn wir es betrachten, wenn wir damit umgehen. Es ist eine Gefahr, wenn wir es ignorieren oder es kleinreden, aber nicht, wenn wir es auf den Punkt bringen.
Das heißt also, dass für diese Menschen, für uns alle, denn wir sind ja alle Menschen, die in Unternehmen arbeiten, zumindest wir, die wir hier sitzen. Und für uns ist doch Zuversicht und Vertrauen das Wichtigste. Und wenn sich dann währenddessen noch Dinge ändern, dann sind einige Dinge aber doch unänderbar für uns. Und diese bestimmten Dinge, so wie ich das verstehe, muss das Management dann herausarbeiten, um zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die ändern sich nicht. Ihr könnt uns weiterhin vertrauen, aber notwendige Änderungen müssen trotzdem alle mitgehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Punkte in solch stürmischen, unsicheren Zeiten. Ja. Je unsicherer die Menschen fühlen, die Mitarbeiter fühlen, desto mehr ist aus unserer Sicht der Aufsichtsrat oder der Vorstand, die Führungskraft gefordert, das auf den Punkt zu bringen. Also die Sprachlosigkeit ist viel unangenehmer als das offene Wort, auch wenn das offene Wort unangenehm ist. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Mitarbeiter das Recht haben auf diese gnadenlose Unverblümtheit, dieses Unverschleierte, ja, sondern auch dieses Unpolitische, sondern einfach ganz konkret, dass die Manager, die Führungskräfte ihre Erwartungen auf den Tisch legen, die Lage ungeschminkt und nicht dramatisierend darlegen, die Fakten einfach sprechen lassen, aber auf der anderen Seite, dass sie Zuversicht ausstrahlen, weil das würde ja sonst den Menschen Angst machen. Aber wenn man sagt, wir sind in stürmischen Zeiten, ich bin ein erfahrener Kapitän, ich werde diese Situation meistern, ich habe sie schon öfters mal gemeistert, vergleichbare Situation, dann strahlt das genau die Ruhe aus, die die Mitarbeiter suchen.
Jetzt haben Sie was angesprochen, dass das schwierig ist, aus jetzt auch meiner Erfahrung, und zwar, dass Dinge konkret ausgesprochen werden. Wie schafft man es denn, Dinge wirklich so konkret zu artikulieren, dass alle etwas damit anfangen können?
Ich glaube, zunächst müssen wir einmal ein bisschen das vermeiden, was wir lieben. Und wir Deutschen lieben einfach das Schwarzsehen und das Schönfärben von Situationen. Also das genaue Gegenteil einfach von den klaren Fakten und den Fakten, die für sich eben sprechen. Und der zweite Punkt ist, egal ob Unternehmer oder Mensch, wir versuchen zwar vernünftig zu handeln, aber wir bewerten unser Verhalten noch als vernünftig, wenn alle um uns herum es als vollkommen unvernünftig oder sogar als Dummheit eben sehen. So, da sind wir wieder bei dem Thema der ersten Folge. Mit wem konfrontiere ich mich und wie schaffe ich es, wirklich blinde Flecke zu vermeiden oder Wahrheiten wirklich als Wahrheiten gelten zu lassen. Also wir müssen einfach dieses tiefe Misstrauen, was aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, dieses Misstrauen wieder zurückfahren auf ein normales Maß und dem gegenstellen eben diese Zuversicht und das Zutrauen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden.
Dieses Misstrauen zeigt sich ja auch in einer Theorie, der Prospekttheorie, die besagt, dass Menschen den Verlust von etwas mehr fürchten, als sie den Gewinn von etwas anderem begrüßen würden. Beobachten Sie das auch, wenn Sie Rethinking und Unlearning in Unternehmen etablieren?
Absolut, ja. Also es ist einfach so, dass es Menschen gibt, die ihren Fokus immer auf den Verlust setzen, auf das Risiko, während es auf der anderen Seite eben Menschen gibt, die das genaue Gegenteil in auch übertriebener Form unter Umständen betreiben, nämlich den ewigen Optimisten darstellen. Beide Probleme sind gleich stark. Ja, übertriebener Pessimismus und übertriebener Optimismus führt zu keinem faktenorientierten Entscheidungsfindung, sondern es ist das Maß in der Mitte sozusagen.
Wie würden Sie das Maß in der Mitte denn beschreiben? Wie viel ist genug Optimismus und wie viel Pessimismus darf man zeigen?
Ich gebrauche ungern das Wort Optimismus, sondern ich gebrauche das Wort Zuversicht. Einfach weil darin ein anderer Wert, ein anderer Charakter liegt. Ja, wir haben Optimismus ist so ein bisschen in die populistische Sprache abgerutscht, während Zuversicht eben so eine innere Stärke ausstrahlt. Man will ja nicht der ewige Optimist sein oder der uneingeschränkte Optimist sein. Viel schwerer ist aber zu sagen, ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft und ich traue mir zu, ja, das Thema zu bewältigen. Also Zuversicht und Zutrauen sind für mich die Worte, die das ausbalancieren.
Zuversicht und Zutrauen sind dann aber auch Werte oder Charaktereigenschaften, die jedem von uns helfen würde. Also nicht nur den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern, die eine Veränderung bewältigen müssen, und auch nicht nur dem Management, das die Veränderung im Unternehmen durchsetzen muss. Wie ist es denn mit dem Abwägen erst einmal? Also wenn ich jetzt eine Änderung habe, eine Änderung im Unternehmen begleiten muss und auch sehe, diese Änderung kommt und ich muss irgendwie damit klarkommen, wie lange habe ich denn Zeit, um mich damit erstmal anzufreunden?
Das hat in erster Linie mit der Herausforderung zu tun, vor der man steht. Banker oder sehr sachlich orientierte Menschen lieben natürlich das lange Nachdenken, das Abwägen, das ewige Abwägen, um es mal ein bisschen übertreibend zu formulieren. Das ist in ruhigen Zeiten, in kontinuierlichen Zeiten hervorragend. In stürmischen Zeiten unter Umständen genau das Problem. Ja, weil eben das lange Warten lässt die Situation nicht zu. Um es mal in der Bildsprache, wenn jemand einen Brand löschen will, dann nützt ihm nichts ein langes Abwägen und Prüfen und dann nützten ihm auch nicht irgendwelche Theorien über Brandbekämpfung, sondern da geht es um das Handeln, das schnelle Handeln. Und jetzt kommt natürlich sofort immer das Problem, ja, ist das schnelle Handeln nicht vielleicht fehleranfälliger als das langsame Abwägen? Ja, es ist mit Sicherheit fehleranfälliger. Aber auch da gilt jetzt wieder, je schneller ein Fehler erkannt wird, umso schneller ist auch dieses Problem wieder beseitigt. Auch da nützt ja dann kein langes Abwägen und Prüfen mehr, sondern auch da muss es einfach gemacht werden.
Und was bedeutet denn dann schnell handeln? Innerhalb weniger Wochen? Wenige Tage?
Wichtiger ist für mich, dass schnelles Handeln nicht überhastetes Handeln heißt. Ja, vielleicht ist das der bessere Maßstab dafür oder die bessere Kante, an der man es abwägen kann. Es muss zu der jeweiligen Situation passen. Und wenn es nicht überhastet geschieht, also in einer ausreichenden Zeit des Abwägens, und wenn es insbesondere nicht nur auf der Verstandesebene ausgetragen wird, sondern auch auf der Gefühlsebene, und dann spürt man, glaube ich, noch viel schneller, jetzt ist die Zeit reif, weil man sieht ja bei den anderen Menschen, bei den Mitarbeitern, werden sie ungeduldig, werden sie unsicher, weil sie auf eine Entscheidung warten, weil sie eine Entscheidung brauchen, um ihre Sicherheit wiederzubekommen. Und diese Gefühlsebene, glaube ich, gibt einem ein sehr guter Gradmesser dafür, ist die Zeit jetzt reif.
Schnell zu handeln kann ja manchen Menschen mit bestimmten Eigenschaften zu Pass kommen, weil es einen Menschentyp gibt, der sowieso schnell Entscheidungen trifft und das auch so machen möchte. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, die sich damit schwer tun, weil sie eher vorsichtig sind. Ist Ihre Forderung also, dass alle Vorstände und alle Führungskräfte sich entwickeln müssen in die Richtung oder sich vielleicht auch zwingen müssen, in bestimmten Situationen schnell zu handeln, auch wenn es unangenehm ist?
Also mir kommt es zunächst auch hier wieder auf die Balance an. Ja? Zu schnelles Handeln, ich hatte es eben überhastetes Handeln genannt, ist mindestens genauso gefährlich wie zu langes Warten und zu langes Abwägen. Es liegt wie immer in der Mitte in diesem Bereich. Und das ist, mir war wichtig, dass es eine Gefühlsentscheidung ist und nicht unbedingt eine Verstandesentscheidung, was ist zu schnell und was ist zu langsam in dem Bereich. Und in dem Moment, wo ich mich auf die Gefühlsebene begebe, ist mein Gegenüber eigentlich der Gradmesser. Also für wen tue ich es eigentlich und warum tue ich es? Und wenn der Gegenüber unruhig wird, dann ist genau dieser Punkt da. Und dann habe ich, glaube ich, heute halt zeitgeistbedingt diese größere Forderung nach der Geschwindigkeit. Weil wir leiden ein bisschen darunter, dass Entscheidungen vertagt werden, zerredet werden, versanden. Und deswegen pointieren wir natürlich, es muss jetzt schneller gehandelt werden. Aber ich wiederhole mich zwar, ich will schnelles, aber nicht überhastetes Handeln.
Sie haben gesagt, das finde ich jetzt auch ganz spannend, dass wir natürlich uns am Gegenüber ausrichten müssen. Unser Gegenüber in solchen Situationen, also jetzt gerade, wenn es um Veränderungen in Unternehmen geht, sind ja immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise natürlich je nach Unternehmen auch ein Aufsichtsrat, der ja auch gewisse Erwartungen hat. Und da ist es ja wichtig, dass wir in Gespräch gehen und auch, wenn es mal nichts zu berichten gibt, ein Gespräch suchen. Das ist ja die Sache, die auch immer vergessen wird, zu berichten, wenn es nichts zu berichten gibt. Wie würden Sie denn sagen, läuft gute Kommunikationskultur ab? Was ist ein gutes Gespräch?
Wir gebrauchen im Buch ganz bewusst in diesen Begriff das gute Gespräch. Ist ja schon ein bisschen eine altbackene Sprache, wenn man von dem guten Gespräch spricht. Streng genommen ist es eine Ableitung von Jürgen Habermas, der halt mal gesagt hat, ein gutes Gespräch ist, wenn Offenheit, Transparenz, Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, wenn diese Kriterien in einem Gespräch eingehalten werden. Und er hat explizit das Wort eben des guten Gespräches gebraucht. Wir haben es also sozusagen nur als Anlehnung an seine Erfahrung und an seine Erkenntnis gewählt. Und wir fanden es deswegen so gut, weil das Wort gut ja ein unglaublich starkes Gefühl auslöst. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist ein gutes Wort, das benutzen wir.
Was meinen Sie denn mit dem guten Gespräch?
Das gute Gespräch ist das, was Kritik zulässt, was andere Meinung zulässt. Das gute Gespräch ist das Gespräch, das von der ersten Sekunde an auf die Lösung hinarbeitet, aber wissend, dass es jede Menge Umwege in diesem Gespräch eben geben wird. Das gute Gespräch ist nicht jetzt, um das Wort von vorhin aufzugreifen, das schnelle Gespräch, sondern es ist das vertiefende Gespräch. Aber es ist ein Gespräch, was immer auf Augenhöhe stattfindet. Ja, wo man spürt und auch der Gegenüber sofort spürt, hier geht man gemeinsam auf eine Suche. Und das ist verloren gegangen. Ja, wir reden heute mehr über Anweisung. Ja, wir reden über Recht haben. Aber wir reden nicht über die gemeinsame Suche nach der besten Lösung. Ja, und genau das ist das, was Habermas damals eben forderte. Er war der festen Überzeugung, dass die Herausforderungen der jeweiligen Zeit nur über gute Gespräche auf Augenhöhe zu meistern sind.
Jetzt haben Sie zum Schluss dieser Folge noch ein sehr spannendes Thema angesprochen. Auf das gehen wir auch in der Folge 4 der Serie nochmal ein. Da geht es um eine wertschätzende und gute Kommunikation von Vorstand und Führungskräften. Für heute soll es das aber gewesen sein. Herr Pachali, ich danke Ihnen herzlich für das interessante Gespräch. In Folge 3 beschäftigen wir uns damit, wie Unternehmen mutiger werden. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Finanzrauschen, Recht auf Frequenz, dem Podcast von DGNEX Solution. Mein Name ist Sandra Antakli und ich begrüße heute zum dritten Teil unserer Serie Unternehmer und Autor Wolfgang Pachali.
Ja, vielen Dank, Frau Antakli, dass ich wieder dabei sein darf und ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über das Wort Risikokompetenz zu sprechen.
Wir freuen uns auch. Außerdem das erste Mal zu Gast ist Unternehmerin Petra Förster. Ihr Ziel ist es, die Risikokultur in Unternehmen zu verbessern. Und diesem Ansatz wollen wir uns heute einmal annähern. Frau Förster, bevor wir beginnen, unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie noch nicht. Sagen Sie mal bitte ein paar Worte zu sich.
Ja, hallo. Ja, Sie haben ja soweit erstmal schon alles gesagt. Von daher erstmal vielen Dank für die Einladung und freue mich jetzt auch auf das Thema Risikokompetenz.
Entwicklung und Umsetzung von Unternehmenszielen und Unternehmensstrategien in unruhigen Zeiten. Welche Rolle spielt dabei die Risikokompetenz, Frau Förster?
Gut, unruhige Zeiten sind immer mit größeren Risiken verbunden. Es entsteht Anpassungsbedarf und daraus entstehen Risiken. Für Vorstände und Führungskräfte, die mit unruhigen Zeiten keine Erfahrung haben, von denen ist jetzt Risikokompetenz gefordert. Und Risiken und die Art und Weise, wie ich mit Risiken umgehe, ist immer sehr individuell. Das heißt, es ist stets eine Frage der individuellen Bewertung. Das gleiche Verhalten wird von dem einen Vorstand als schwierig angesehen, von dem anderen eben nicht. Über die Ängste, die mit dem Erreichen oder Nichterreichen vorgegebener Ziele mit der wirksamen Bewältigung von Risiken verbunden sind, wird sehr oft gar nicht gesprochen. Das ist in Managementkreisen ein Tabuthema. Darüber spricht man nicht.
Und dabei ist Sicherheit ja ein Grundbedürfnis von uns allen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge, in Folge 2, schon gesprochen. Herr Pachali, nehmen wir deshalb Risiken als Bedrohung wahr?
Das ist ein Urinstinkt des Menschen, dass wir Risiken permanent auf dem Radar haben. Wir scannen, unser Gehirn scannt regelmäßig Risiken. Das war im Überleben in der Natur zwingend notwendig gewesen, um zu überleben, das Bedrohende rechtzeitig zu identifizieren als Schutzfunktion für das Leben. Wie haben wir das gemacht? Früher, wenn der Dinosaurier vor einem stand, dann hat man reagiert nach einem ganz spezifischen Muster. Entweder man ist geflüchtet, oder man hat den Kampf gesucht oder man hat sich totgestellt. Das waren die natürlichen Reaktionen drauf. In späteren Zeiten hat man dann weitere Abwehrmechanismen gelernt, wie zum Beispiel zu perfektionieren als Schutz vor irgendetwas. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Mechanismen haben dazu geführt, dass wir immer eingeengter bestimmte Situationen betrachten. Und einengen ist genau die große Gefahr in unruhigen Zeiten, weil da müssen wir uns öffnen, wir müssen bereit sein, alle möglichen Facetten eben zu sehen und dürfen nicht wie das Kaninchen jetzt da sitzen und hoffen, dass es an einem vorbeigeht.
Gibt es denn bestimmte Charaktermerkmale, die eine Risikofreude beziehungsweise auch eine Risikoablehnung begünstigen?
Eindeutig ja. Also zumindest nach der Meinung der Wissenschaft ist es eindeutig so, dass es Tendenzen gibt. Also beispielsweise optimistische Menschen sind eher bereit, Risiken einzugehen. Warum? Weil sie einfach den Gewinn sehen, die Chancen sehen, die in einer spezifischen Situation eben sind. Pessimistisch veranlagte Menschen dagegen versuchen, Risiken zu vermeiden, weil sie natürlich diesen drohenden Verlust im Vordergrund haben. Wir haben es mit impulsiven Menschen zu tun, die in der Regel eher bereit sind, wieder Risiken einzugehen, weil ihr Mechanismus ist die schnelle Belohnung. Sie wollen möglichst schnell ein Ergebnis eben bewirken. Während umgekehrt wieder bedächtige Menschen eben eher das Risiko vermeiden. Ja, durch die lange Abwägung wird das Risiko ja noch größer, als es in der Wirklichkeit eben ist. Und vielleicht das Interessanteste, gerade in der Landschaft der Banker, dass je höher die Gewissenhaftigkeit, desto geringer ist die Risikobereitschaft.
Gewissenhaftigkeit führt dazu, dass man weniger risikobereit ist. Das ist ja auch ganz interessant. Das heißt, wenn ich ein gewissenhafter Mensch bin, was ja als gute Eigenschaft erstmal wahrgenommen wird, dann bedeutet das auch, dass ich weniger stark bereit bin, gewisse Risiken einzugehen.
Wir haben es ja heute mit, oder wir würden uns gerne heute mit dem Begriff Risikokompetenz, das ist ja genau das, was Sie angesprochen eben haben. Wie groß ist meine Erfahrung im Umgang mit Risiken? Habe ich gelernt, Risiken realistisch einzustufen, ohne optimistisch oder pessimistisch, ohne zu schnell oder zu langsam? Und diese Risikokompetenz, das ist das, was vielen zum jetzigen Zeitpunkt fehlt, weil sie Risiken vermieden haben, also den Umgang mit Risiken vermieden haben. So wie Sie es eben zu Recht angesprochen haben, Gewissenhaftigkeit führt dazu, dass man Risiken vermeidet.
Frau Förster, um den Bogen zurück zu Unternehmen zu schlagen, sind Managerinnen und Manager also gefordert, regelmäßig eine Selbsteinschätzung vorzunehmen, wie risikobereit sie sind und welche Risikokompetenz sie haben?
Je besser wir uns selbst einschätzen, desto treffsicherer ist die Wahrnehmung unserer eigenen Risikobereitschaft. Selbstreflexion ist der Schlüssel für ein besseres Verständnis der eigenen Risikobereitschaft. Eine klare Einschätzung der eigenen Risikobereitschaft hilft dabei, festzustellen, ob der Einsatz der zu erreichenden Ziele angemessen und vertretbar wäre.
Selbstreflexion und mächtige Managerinnen und Manager, wie passt denn das zusammen, Herr Pachali?
Ich erlaube mir da mal einen etwas groberen Schnitt, etwas mehr vorurteilsbelastete Betrachtung. Der Deutsche steht für Ordnung, Struktur, für Konstanz, nicht unbedingt für Risikofreude. Und der klassische Banker, dem werden Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, vorsichtig, abwägend, zuordnend, nicht unbedingt Risikofreudigkeit zugeordnet.
Verstehe ich Sie dann richtig, Herr Pachali? Die Mehrzahl der deutschen Bankerinnen und Banker im Genossenschaftsverbund planen eher vorsichtig konservativ?
Sie planen nicht nur vorsichtig, sie haben wenig Erfahrung in der Setzung und Verfolgung von ambitionierten Zielen. Das war auch nicht unbedingt gefordert. Je geringer aber das Anspruchsniveau ist, das man sich selbst setzt, desto weniger ist Risikobereitschaft gefordert. Und je weniger Risikobereitschaft gefordert ist, umso weniger Risiken hat man managen müssen, hat man erfolgreich meistern müssen. Und heute haben wir die umgekehrte Situation. Aus dem ruhigen Fahrwasser ist stürmisches Fahrwasser geworden und jetzt auf einmal wird von uns Risikokompetenz gefordert, also ein abwägendes, ein vernünftiger Umgang mit Risiken. Und das ist das, was wir mit dem Wort Risikokompetenz bezeichnen. Eine Kompetenz, die bislang weder geschult noch praktische, große praktische Erfahrung drin besteht.
Frau Förster, jetzt wollen wir mal Ihre Sachkenntnis hier nutzen. Was bedeutet es denn ganz genau, risikokompetent zu sein? Und woran kann eine Entscheiderin oder ein Entscheider messen, wie risikokompetent er oder sie ist?
Risikokompetent zu sein bedeutet, Risiken weder zu ignorieren, noch sich davon lähmen zu lassen. Risikokompetente Entscheider wägen aktiv und intensiv Chancen und Risiken miteinander ab, bilden sich darauf ein begründetes Urteil und schauen, ob der Preis sich lohnt, dieses Risiko einzugehen und in Kauf zu nehmen.
Damit ich jetzt kompetent abwägen kann, ist es aber wichtig, dass ich einschätzen kann, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens ist und wie groß das Ausmaß auch dieses Schadens sein kann. Denken Sie das auch, Frau Förster?
Ja. Also da hilft uns schon ein ganz einfaches Beispiel. Die Menschen haben Angst vor einem Flugzeugabsturz und sehen das Risiko im Straßenverkehr nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Autounfall zu haben, ist deutlich höher, als mit dem Flugzeug abzustürzen.
Im Rahmen der Prospekttheorie heißt es, dass wir weniger das Risiko scheuen, als vielmehr den drohenden Verlust, der damit einhergeht. Darüber hatten wir auch in der letzten Folge, also in Folge 2, schon gesprochen. Entspricht das auch Ihrer Erfahrung, Frau Förster?
Ja, Mitglieder des Aufsichtsrats oder Vorstands sehen natürlich die Gefahr des Verlusts an Status, Einfluss und Macht. Risikoabwägung beruht immer auf einer Hypothesenbildung aus der angstfreien Integration unterschiedlicher Sichtweisen. Ein professioneller Umgang mit der Einschätzung einer Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Ausmaß eines potenziellen Schadens hilft, Risiken realistisch einzuschätzen, sie aber auch nicht zu verdrängen und nicht von Risikoannahmen überwältigt zu werden. Professionelles Handeln, das heißt eine Distanz zum ersten Impuls aufbauen, erste Annahmen einer Wahrscheinlichkeit kritisch zu überprüfen und diese mit Abstand erzeugten Grundlagen ja auf der Basis eben zu entscheiden. Welches Risiko sehen wir als realistisch an? Welches Risiko bin ich bereit einzugehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
Dazu, Risiken einzugehen, gehört ja Mut. Vielleicht ist man dann aber auch übermütig, vielleicht ist man auch zu demütig vor den Risiken, die man bereit ist einzugehen. Sind die Grenzen hier fließend, Herr Pachali?
Die Grenzen sind fließend. Demut, Mut, Übermut, Wagemut, das ist mehr als ein Wortspielerei. Die Frage lautet doch, wo fängt Mut an und wo Übermut? Und da weiß jeder aus eigener Erfahrung, dass die Grenzen fließend sind und dass sie extrem individuell sind. Was für den einen Mut ist, für den anderen Übermut. Es ist stets eine ganz persönliche Abwägung zwischen einem befürchteten Risiko und einer erhofften Chance. Und das angemessene Risikobewusstsein findet diese Grenzziehung zwischen mutig und übermütig.
Frau Förster, es gehört also zur Risikokompetenz, angemessen mutig zu handeln. Wie können wir denn mutig werden?
Gut, angemessen mutig zu sein, ist erlernbar. Man kann das trainieren wie ein Muskel. Wir werden mutiger, wenn wir wissen, wofür wir ein bestimmtes Risiko eingehen. Mut wächst aus der Festlegung, wie wichtig etwas für mich ist. Umso wichtiger etwas ist, umso mehr bin ich bereit, Risiken einzugehen. Wir werden mutiger, wenn wir lernen, Risiken besser einzuschätzen. Umso mehr wir auf unsere eigene Risikokompetenz vertrauen und uns sicher sind, dass die richtig ist, umso mutiger sind wir und umso überzeugter sind wir auch davon.
Auch beim Thema Risikokompetenz macht Übung also den Meister. Es heißt, dass Menschen, die sich auch selbst nicht so wichtig nehmen, die ergebnisoffen nach der Lösung suchen, mutiger an Herausforderungen herangehen. Stimmen Sie dem zu, Herr Pachali?
Eindeutig. Wir werden mutiger, wenn wir gelernt haben, zu scheitern, ja, Fehler einzugehen. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir das tun, ohne uns gleich selbst grundsätzlich in Frage zu stellen. Das ist der konstruktive Umgang eigentlich mit Fehlern oder mit Mut. Wir werden eindeutig mutiger, wenn wir uns klar darüber sind, was ist denn der Preis, den wir bereit sind zu bezahlen für unser Handeln und was noch viel wichtiger ist, den Preis, den wir bereit sind zu zahlen für unser Nichthandeln. Die Menschen gehen allzu gerne in diese Opferrolle. Das heißt, sie handeln nicht, weil sie überwältigt sind von dem, was dort auf sie zukommt. Mut wächst aber aus dieser Verinnerlichung, dass jede Entscheidung einen Preis hat, dass man diesen Preis immer bezahlen muss, auch den Preis für eine Entscheidung, die nicht getroffen wird.
Entscheidend ist also ein Selbstwertgefühl und auch eine stabile Persönlichkeit. Frau Förster, haben mutige Menschen mehr Vertrauen in sich selbst und auch in andere?
Ganz wichtig ist dabei, wer sich selbst vertraut, vertraut auch anderen leichter. Mut setzt voraus, dass wir der Zukunft einen Kredit geben mit der Zuversicht, dass sich unsere Erwartungen erfüllen. Psychologen nennen diese Fähigkeit Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit, sich wirkmächtig zu erleben. Noch ein Beispiel, Mut wächst mit der Bereitschaft und Fähigkeit, wieder aufzustehen, nach einer Niederlage oder einem Misserfolg. Das heißt, wenn ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ich nach Misserfolgen wieder weitermachen kann, dann hilft das. Es existiert auch eine interessante, motivierende Kausalkette. Wenn wir neugierig sind, erforschen wir und gehen Risiken ein. Wenn wir erforschen, entdecken wir bislang Unbekanntes und lernen, dass es sich lohnt, Risiken einzugehen. Wenn wir das alles nicht tun, also sprich nicht neugierig sind und gar keine Erfahrungen machen, Risiken einzugehen, kann keine notwendige Risikokompetenz aufgebaut werden.
Überbehütung erzeugt also eine gewisse Risikoinkompetenz. Herr Pachali, ist dieser Schlusssatz für die heutige Folge angemessen?
Sie haben es auf den Punkt gebracht, Frau Antakli. Das ist absolut korrekt. Ja, wir neigen in der Schule, in der Erziehung zu Überbehütung. Wir bauen Schutzmauern auf, die leider, und das vergessen wir, das genaue Gegenteil bewirken. Denn Risikokompetenz entsteht, wie wir es in dieser Reihe ja besprochen haben, aus der Erfahrung im Umgang mit Risiken. Und wenn wir den Menschen nicht diese Möglichkeit geben, Risiken zu erleben und erfolgreich zu meistern, überbehüten wir sie, dann schützen sie vor etwas und werfen sie in die noch größere Gefahr, nämlich keine Risikokompetenz sich erarbeiten zu können.
Wunderbare Schlusswörter. Dankeschön, Herr Pachali. Und ich danke auch Ihnen, Frau Förster, für das wunderbare Gespräch.
Ja, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein durften und schön, dass wir uns dazu ein bisschen ausgetauscht haben. Vielleicht sieht man sich nochmal wieder.
Das würde uns sehr freuen. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir über die richtige Kommunikation bei Veränderungsprozessen. Herzlich willkommen zu Finanzrauschen – Recht auf Frequenz, dem Podcast von DGNEX Solution. Mein Name ist Sandra Antakli. Heute schließen wir unsere Serie zu Führung und Unternehmenskultur mit und von Wolfgang Pachali. Ganz entscheidend zum Schluss ist die Frage, wie die richtige Kommunikation Veränderung begleiten kann und die falsche Veränderung stoppt. Ich begrüße Sie, Herr Pachali.
Herzlichen Dank für die vierte Folge jetzt, Frau Antakli, und ich freue mich, mit Ihnen heute über den Erfolgs- und oder Misserfolgsfaktor Kommunikation zu sprechen.
Herr Pachali, Sie beraten Unternehmen und Managerinnen und Manager in Fragen der Veränderungskommunikation. Was kann man sich denn genau darunter vorstellen?
Veränderungskommunikation, das heißt, ich helfe Menschen zu erklären, warum sie sich heute anders verhalten, als sie sich gestern verhalten haben, beziehungsweise, dass sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen wieder anders verhalten werden als heute. Und da sind wir bei einem Kernproblem, nämlich, dass Veränderung leider immer erklärt werden muss. Im Gegensatz zur Nicht-Veränderung, die offensichtlich keiner Erklärung bedarf. Und das liegt eben daran, dass wir die Konstanz lieben, auch wenn die Konstanz eine Fehlentscheidung eben wäre.
Veränderung muss also erklärt werden. Veränderung braucht ganz viel Kommunikation. Aber warum ist Veränderung denn so wichtig?
Weil wir 10, 20 Jahre lang ohne allzu großen Veränderungen leben durften. Wir waren in der glücklichen Situation, dass das Konstante das Normale war oder auch das positive Aufstrebende das Normale war. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Die Welt ist schneller und disruptiver geworden. Die Veränderungen, die auf uns zukamen, führen dazu, dass das, was wir gestern richtig gemacht haben, unter Umständen keine Option mehr für das Morgen ist. Selbst das, was einem erfolgreich gemacht hat, unter Umständen kein Lösungsangebot für die gegenwärtige oder zukünftige Situation ist. Also wir haben einfach lernen müssen, dass Nicht-Veränderung fast gefährlicher ist, als eine Veränderung anzustreben, die wir eigentlich gar nicht wollen.
Es ist aber natürlich immer leichter, nichts zu tun, als etwas zu tun.
Ja, der französische Dramatiker Molière hat es zu Recht so formuliert: Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Und das wird leider allzu häufig vergessen.
Was ist denn die wichtigste Voraussetzung, um sich frühzeitig mit Veränderungen zu beschäftigen?
Da muss ich jetzt ein ganz sperriges, altes Wort gebrauchen, nämlich Achtsamkeit. Also Achtsamkeit, das heißt ja, etwas wahrzunehmen, was sich verändert, aber ohne es gleich zu bewerten. Ja, denn nur wer akzeptiert, dass etwas Erwünschtes oder Unerwünschtes eintritt, der bleibt handlungsfähig. Ja, wenn ich anfange zu bewerten, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, dann schließe ich eigentlich meine Fähigkeit aus, mit dieser Veränderung umzugehen. Und Achtsamkeit ist deswegen immer, Veränderungen so zu akzeptieren, wie sie sind und zu jedem Zeitpunkt mit einer Veränderung zu rechnen. Etwas, was den Mehrzahl der Menschen natürlich extrem schwer fällt, ständig im Ungewissen leben zu können und dann auch noch diese Ungewissheit zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Ja, das klingt ja sehr, sehr sinnvoll, das für seine Zwecke zu nutzen. Die Praxis ist aber doch viel schwieriger. Das ist ja fast eine unlösbare Aufgabe auch.
Das ist eigentlich die Hauptaufgabe im Gespräch mit meinen Mandanten, mit meinen Kunden. Nämlich diesen inneren Dialog, der notwendig ist, anzureizen, zu motivieren, in diesen inneren Dialog zu gehen, sich mit diesen inneren Zweifeln zu beschäftigen. Gerade dann, in Anführungsstriche, wenn diese inneren Zweifel dazu führen, dass man seine eigenen Ressourcen und seine eigenen Fähigkeiten nicht ausreichend genug beobachtet. Also dass man sich nicht zutraut, etwas zu meistern, was man nicht gerne als Veränderung gerade erlebt. Das ist das persönliche Gespräch, ja. Denn neben diesen Selbstzweifeln kommt noch ein anderes sperrisches historisches Wort, das ist die Gefallsucht. Also dass wir etwas tun, nur um einem anderen zu gefallen.
Sie hatten gerade Ihre Mandantinnen und Mandanten erwähnt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann beraten Sie nicht Unternehmen bei der inhaltlichen Gestaltung von Veränderungen, also wie soll sich was verändern, sondern bei der Kommunikation von Veränderungen.
Ja, uns ist diese Trennung zwischen der inhaltlichen Ebene, der kommunikativen Ebene sehr wichtig. Und das ist auch die Arbeitsweise zwischen Günter Althaus und mir. Günter Althaus steht für die inhaltliche Arbeit, ich stehe für die kommunikative Arbeit, weil meine Aufgabe besteht darin, den Boten und die Botschaft in Einklang zu bringen. Das ist ein eigenständiges Werk. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Überlegung in Worte zu packen oder Menschen für ein bestimmtes Ziel zu begeistern, wird merken, dass das sehr viel mit Sprache zu tun hat, mit Kommunikation zu tun hat. Erst recht, wenn es um unangenehmen Veränderungsmöglichkeiten eben geht. Also in meinen Gesprächen diskutiere ich mit meinem Kunden natürlich, wann habe ich denn das erreicht, was ich erreichen wollte? Oder wann habe ich es nicht erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte? Und da geht es sehr viel eben um Sprache im Sinne von Verständlichkeit, von Glaubwürdigkeit. Es geht um die Geschichten hinter den Geschichten, das, was in Wirklichkeit eben motiviert. Und es geht natürlich immer wiederum auch um Widerspruchsfreiheit. Ja, denn Wir neigen manchmal dazu, von oben herab bestimmte Dinge zu tun, einfach deswegen, weil wir 100% überzeugt sind von dem, dass es richtig ist. Aber das muss noch lange nicht den überzeugen, der sich nicht in der Intensität mit dem beschäftigt hat wie wir.
Sie haben jetzt erwähnt, dass wir eine glaubwürdige und verständliche Sprache sprechen müssen, die auch beim Gegenüber ankommt. Wie muss denn so eine Sprache aussehen? Worauf sollten Veränderer achten?
Auf ein Spagat. Und zwar auf das Spagat zwischen auf der einen Seite langfristigen, großen Zielbildern und auf der anderen Seite auf die Überschaubarkeit der kleinen Schritte. Also wir brauchen beides. Ja, wir brauchen dieses ambitionierte Große, weil daraus die Motivationskraft entsteht. Und wir brauchen die Überschaubarkeit der kleinen Schritte, weil dadurch der Wille gestärkt wird, den nächsten Schritt eben zu tun. Also diese kleinen Appetithäppchen, die Lust auf mehr machen. Das Gegenteil ist, wenn Unternehmer, Manager den Weg der großen Schritte wählen, weil sie glauben, dass sie dann schneller das große Ziel erreichen. Unsere Erfahrung ist, sie werden dadurch langsam, weil die großen Schritte schrecken ab und man hat das große Problem, dass die Mannschaft nicht bereit ist und muss sich mit diesen Widerständen und Hindernissen beschäftigen. Deswegen sind die kleinen Schritte in Kombination mit den großen Zielen das größere Erfolgsrezept.
Das heißt, das große Ziel wäre also zum Beispiel eine Vision des Unternehmens, die natürlich kommuniziert werden muss, und die kleinen Schritte auf dem Weg dahin sind Informationsbestandteile bzw. kommunizierte Ziele auf dem Weg dorthin. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist genau das zusammengefasst. Diese Kombination ist, so überzeugend sie im ersten Moment klingt, ist nicht selbstverständlich. Ja, sondern wir haben immer wieder, entweder sind die Ziele nicht ambitioniert genug, also zu klein, oder die Schritte sind zu groß. Ja, und die Kombination große Ziele mit großen Schritten ist gefährlich. Und die Alternative, kleine Ziele mit kleinen Schritten zu erreichen, passt einfach nicht zu der heutigen Zeit.
In Ihrem Buch Evolve Management beschreibt Dr. Yvonne Zimmermann, die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Akademie Deutscher Genossenschaften, Anforderungen für Führungskräfte. Sie meint, dass bisheriges Erfahrungswissen nur bedingt für Entscheidungen zu neuen Themen herangezogen werden kann. Stattdessen seien Werte, Intuition und Charakterstärke wichtiger. Wie sehen Sie das denn?
Ich bin sehr froh, dass Frau Dr. Zimmermann sich bereit erklärt hat, ihre Erfahrung im Buch mit einzubringen. Und ich gebe ihr vollkommen recht. Ja? Menschen sind zunächst einmal auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Das ist auch nichts Schlimmes oder Unangenehmes, auch wenn es manchmal so interpretiert wird. Die Menschen wollen Antworten auf ihre Fragen. Ja? Sie wollen wissen, was sie denn davon haben. Was bringt es mir? Ja, warum soll ich mich denn eben bewegen in diesem Zusammenhang? Und wir vermissen, oder ich vermisse sehr häufig, ja, dass diese großen ambitionierten Ziele runtergebrochen werden auf den persönlichen Nutzen des Betroffenen. Ja, dass er für sich erkennt, das ist nicht nur etwas, das ich für meinen Chef mache oder für die Bank, also für die Institution mache, sondern es ist etwas, was ich auch für mich ganz konkret eben mache, weil ich daran wachse, weil ich das Erfolgserlebnis dann haben werde.
Das heißt, Menschen brauchen einen Anreiz, damit sie motiviert an dieser Veränderung arbeiten.
Das haben Sie jetzt sehr charmant formuliert, weil normalerweise wählt man das Bild der Karotte vor dem Esel. Und genau das ist ein Bild, das ich nicht mag, weil es ein bewertendes Bild eben ist. Es geht nicht um die Frage, brauche ich Motivation in Form einer Karotte, sondern die Frage ist, reicht die eigene Motivation aus oder muss sie manchmal auch durch fremde Motivation angereichert werden, oder muss ich manchmal die fremde Motivation transformieren in die eigene Motivation eben hinein? Ja, und dann kommen wir auf diesen Punkt. Ich möchte es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir die Bereitschaft und Fähigkeit zum Handeln haben, dann brauchen wir keine Motivation von außen. Aber es gibt Situationen, wo wir uns ein bestimmtes Erreichen nicht zutrauen, wo wir nicht, um die Worte aus unserem ersten Podcast zu benutzen, wo wir nicht die Zuversicht und nicht das Zutrauen haben, dann brauchen wir die Unterstützung von außen. Dann sind wir in dieser Kategorie nicht diesem Bild der Karotten entsprechend, sondern in diesem Bild der Hilfe zur Selbsthilfe, dass der andere versteht, ich kann es mir zutrauen, ich besitze diese Fähigkeiten. Und dieses Entdecken der eigenen Fähigkeiten, das ist dann beispielsweise meine Tätigkeit im Gespräch mit meinen Kunden.
Die Motivation von außen oder die Motivation von innen, das ist ja extrinsische und intrinsische Motivation. Und es ist ja so, dass die intrinsische Motivation nachhaltiger ist. Welche Rolle spielt denn die Eigenverantwortung dabei, diese Motivation zu bekommen?
die entscheidende. Also da ist Wissenschaft und Praxis, glaube ich, deckungsgleich. Selbstverständlich ist die Eigenmotivation der viel, viel stärkere Hebel, insbesondere auf Dauer. Ja. Nicht umsonst heißt es in der genossenschaftlichen Wertebetrachtung Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Also auf der einen Seite muss ich Hilfe geben, was man jetzt mit Fremdmotivation schon wieder übersetzen können. Und auf der anderen Seite muss ich die eigenen Antriebskräfte eben nutzen, also die Selbsthilfe. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass derjenige, der beratend tätig ist, nach diesem Grundsatz eben arbeitet. Ja, wirklich nicht den Kunden, den Mandanten in Abhängigkeit zu bringen, sondern das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe eben zu praktizieren.
Woran würden Sie sagen, scheitern Veränderungen denn am häufigsten?
Der Plan kann noch so gut sein und noch so überzeugend, noch so belastbar oder nachvollziehbar, wie das so schön in der Betriebswirtschaft heißt. Entscheidend sind die Schritte dorthin, das konkrete Handeln. Und wenn ich nicht in der Lage bin, dieses Handeln vorzuleben, also Veränderung aktiv herbeizuführen, dann sollte ich in meinem Team wenigstens jemanden haben, der diese Fähigkeit mit sich bringt. Oder anders formuliert, ich lege damit ein bisschen den Finger in die Wunde, zu akzeptieren, dass ich eine Fähigkeit nicht habe, die ich aber brauche. Und den zu akzeptieren, der diese Fähigkeit einbringt in das Team. Das ist nicht leicht. Das klingt nur leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Dass wenn man für sich selbst erkennt, dass man nicht der aller Veränderungsbereite ist, jetzt jemanden ins Team zu holen, der genau diese Fähigkeit besitzt und vielleicht sogar bejubelt und als toll eben erlebt wird. Aber es ist noch toller, so jemanden reinzunehmen, wenn man erkannt hat, dass die Veränderung notwendig ist.
Wenn man jetzt noch nicht an diesem Schritt ist, wie sollen denn Veränderer mit den Menschen umgehen, die Veränderung nicht wollen oder die sie sogar bremsen?
Das Allerwichtigste ist, dass man sie akzeptiert. Ja, dass man sie nicht isoliert und in irgendeine Ecke drängt, sondern dass man es akzeptiert. Es gibt so ein schönes Bild, das heißt, an der Vordertür wehrst du den Tiger ab, durch die Hintertür kommt der Wolf ins Haus. Das ist eine sehr schöne Bildsprache, ja, weil wenn ich dem anderen nicht das Recht einräume, auch gegen eine Veränderungsmaßnahme zu sein, dann wird hinterher aus diesem Tiger ein Wolf. Es wird ein anderes Problem auftreten auf Dauer und das ist mit größter Wahrscheinlichkeit mindestens genauso gefährlich. Für mich aber das Allerwichtigste ist, Widerstand ist etwas vollkommen Normales und das akzeptieren viele nicht. Ja, viele glauben, wenn sie etwas Nachvollziehbares, Glaubwürdiges präsentieren, dass dann automatisch jeder das ebenfalls so sieht. Aber das ist nicht so. Ja, und der andere hat das Recht, es anders zu sehen. Wir müssen dieses Recht akzeptieren. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie kann ich es durch Kommunikation meistern, dass der andere, obwohl er es im ersten Moment nicht möchte, doch mit mir auf diesen Weg geht.
Wir verändern meistens ja Dinge, weil wir etwas verbessern wollen. Der Irrglaube, Neues kann nur dort entstehen, wo wir das Alte ausradieren, es aber immer noch weit verbreitet, also das Neue immer zu Lasten des Alten. Wie sehen Sie das?
Ich vergleiche das immer mit einer Bergwanderung. Jeder kennt den Schmerz, auf den Berg hochzuwandern, gerade wenn man so wie ich jetzt Flachlandtiroler ist, diesen steilen Anstieg. Und gleichzeitig weiß jeder, der einmal auf einem Berg war, dieser Genuss ist riesengroß. Jeder sagt am Ende, auf dem Gipfel angekommen, es hat sich gelohnt. Und so ist es auch hier. Die Veränderung ist etwas Unangenehmes. Aber die Einsicht, dass ich sie brauche, ist vergleichbar mit dieser Bergwanderung. Ich gehe ganz bewusst den Schmerz ein, um in den Genuss dessen zu kommen, was ich eigentlich erreichen möchte. Und das ist nicht einfach, deswegen, weil das Bessere immer der Feind des Guten ist. Also es ist nicht so, dass die Menschen das Bessere sofort akzeptieren und als richtig empfinden, sondern dass sie es zunächst mal ablehnen. Aber meine Aufgabe ist ja, wenn ich die Veränderung einleite, diesen Genuss in den Vordergrund zu bringen. Ja, also nicht den Schmerz auf dem Berg hoch, sondern den Genuss, den ich erlebe, wenn ich oben angekommen bin. Und das ist damit gemeint. Was viele halt als Problem erleben, ist, dass wenn ich auf den Berg gehe, kann ich zu schnell sein. Und das ist kein Wunder, dass dann andere Menschen es als Tortur empfinden, weil sie diesen schnellen Schritt nicht gehen können, weil sie diese Fähigkeit in dem Moment noch nicht mitbringen. Und umso wichtiger ist eben dieses Timing zu praktizieren, so dass die Mannschaft mitgeht. Denn wenn ich oben alleine bin und die Mannschaft ist halt abgebrochen, ist wieder ins Tal gegangen, habe ich diesen Genuss nicht, den ich mir eigentlich erwäge. Ja. Im Unternehmen geschieht das, was ich jetzt beschreibe, meistens ganz unbemerkt. Ja, wir erleben das, es stockt eine Initiative und irgendwann stellt man fest, die Initiative ist versandet. Und das ist mit Sicherheit das größte Problem, weil Versandung bewirkt auf Dauer etwas. Nämlich, dass beim nächsten Mal ich es noch schwerer haben werde und beim übernächsten Mal es fast unmöglich ist. Es gab früher immer in den Banken so den Witz, ich habe den Berater überlebt und den Berater überlebt, ich werde auch noch den dritten Berater überleben. Ja, das ist die Stärke des negativen Erlebnisses. Ja, nämlich, dass ich durch Stocken und durch Versanden etwas erreichen kann, was ich eigentlich nicht erreichen sollte.
Und im Zentrum von all dem und das Wichtigste daran ist, da schlagen wir den Bogen zum Thema unserer Folge zurück, die Kommunikation. Also das heißt, die Kommunikation der Menschen, die diese Veränderung umsetzen wollen, zu sagen, hier, der Genuss ist folgender, wenn wir jetzt in ihrem Bild bleiben mit dem Aufstieg auf einen Berg. Und gleichzeitig aber auch die Kommunikation derjenigen, die diese Veränderung leben müssen und die dem Veränderer folgen, zu sagen, stopp, hier an dieser Stelle geht es mir zu schnell, ich kann diesem Schritt so nicht folgen.
Das ist die Magie an der Arbeit zwischen Günter Althaus und mir, ja. Auf der einen Seite ein überzeugendes inhaltliches Konzept zu haben und auf der anderen Seite eine Kommunikation zu finden, die überzeugt und die begeistert. Ja, denn das ist, um es an dem Beispiel nochmal der Hilfe zur Selbsthilfe deutlich zu machen. Ich kann jemanden den Weg vorgehen auf den Berg oder ich kann ihm eine Karte geben und mit ihm gemeinsam einen Weg zum Berg erarbeiten. Der zweite Weg ist anstrengender, ja, aber er ist der langfristig, davon bin ich 100% überzeugt, sinnvollere und erfolgreichere Weg. Sonst gäbe es ja auch diesen genossenschaftlichen Wert der Hilfe zur Selbsthilfe nicht. Also hier praktizieren wir ihn ja sozusagen zu 100%.
Herr Pachali, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese wunderbaren Schlussworte. Mit dieser Folge schließen wir dann auch unsere Serie, wie sich Unternehmen und Führungskräfte an die Veränderungen der heutigen Zeit anpassen müssen. Herr Pachali, vielen Dank.
Ich gebe deinen Dank gerne zurück. Es waren wunderschöne Gespräche mit Ihnen gewesen und ich bin total gespannt, wie das Feedback darauf ist. Vielleicht kommst du dann zur nächsten Serie.
Für uns waren das auf jeden Fall auch intensive Gespräche. Wir hoffen, Sie, also unsere Hörerinnen und Hörer, haben genauso viel Motivation und Anregung mitgenommen wie wir. Wenn Sie noch offene Fragen haben oder Gedanken, die Sie mit uns teilen möchten, dann treten Sie gerne in Kontakt zu uns. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser und den anderen Folgen. Vielen Dank.